Deutschlandfunk Kultur Interview.
Klimaneutralen Wasserstoff wollen Kanzler und Vizekanzler aus Kanada kommen lassen. Unter anderem deswegen sind Olaf Scholz und Robert Habeck nach Nordamerika geflogen. An der Westküste von Neufundland soll ein großer Windpark gebaut werden, wo dann eben der sogenannte grüne Wasserstoff entsteht. Inwieweit das die Abkehr von fossilen Brennstoffen bedeuten kann, weiß Birgit Scheppert, Professorin für Wasserstoff- und Brennzellentechnologie an der Hochschule Rhein-Main. Guten Morgen, Frau Scheppert.
Guten Morgen, Frau Welting.
Deutschland hat in der Regel Wasser und auch Wind. Warum also muss man für grünen Wasserstoff nach Kanada fliegen?
Naja, man muss die Infrastrukturen ja irgendwo aufbauen und Windräder müssen irgendwo hingestellt werden, müssen genug Wind haben und dann kann man Wasserstoff produzieren. Und wir werden nur in der Lage sein, ungefähr die Hälfte im eigenen Land zu machen, die wir für die vielen Anwendungen brauchen.
Sie beobachten die Wasserstofftechnologie ja schon seit geraumer Zeit. Welche Fortschritte sehen Sie?
Ich glaube, es ist angekommen. Ich glaube, das ist der wichtigste Schritt. Inzwischen ist jedem klar, dass Wasserstoff wohl einer der Energievektoren der Zukunft ist. Also man kann ja Energie, vor allem die Erneuerbaren, in Elektronen speichern als Strom oder als chemischen Stoff, als Wasserstoff. Und da sehen wir endlich, dass das in die große Fläche umgesetzt wird.
Wasserstoffverbrennung soll ja auch dazu dienen, Energie zu haben, wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht. Brauchen wir also dafür riesige neue Speicher?
Ja, also Speicher ist ein Schlüsselelement für die zukünftige Energiewirtschaft. Wobei wir wollen Wasserstoff nicht verbrennen, wir wollen ihn nutzen. Das heißt, wir haben verschiedene Varianten, unter anderem in der Brennstoffzelle. Und Brennstoffzelle macht ja Strom und Wärme, also genau das, was wir auch zukünftig brauchen.
Haben wir denn genügend Strom, um Wasser in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff mittels Elektrolyse aufzuspalten?
Im Moment ganz klar nicht. Aber zukünftig, wenn die Baupläne, über die alle reden, wahr werden und umgesetzt werden, und das sieht man in Europa schon an vielen Stellen, dann werden wir, wie gesagt, 50% aus Eigenbedarf, so dicker Daumen, das kann 40, 60 sein, aber so in der Größenordnung. Ja, wir werden langfristig, wenn die Infrastrukturen gebaut sind, genug Strom haben für Wasserstoff.
Und wie groß ist der Wirkungsgrad von grünem Wasserstoff? Denn Energieumwandlung bedeutet ja auch immer Energieverlust.
Ja, wenn man den reinen Umsetzung in Wasserstoff nimmt, ist es 70%. Aber langfristig werden wir die Wärme auch aus den Elektrolyseuren nutzen und, was die wenigsten auf dem Schirm haben, auch den Sauerstoff. Weil wenn wir Wasser zerlegen, wird ja Wasserstoff und Sauerstoff erzielt. Und diesen Sauerstoff, den brauchen wir für die Kläranlagen, für die letzte oder die neue, die vierte Reinigungsstufe.
Das heißt, man kann sozusagen alle Bestandteile nutzen.
Ganz genau. Und wenn man den Sauerstoff nicht muss, dann atmen wir ihn halt.
Wenn denn der Strom für die Elektrolyse auch aus Sonnenenergie kommen kann, wo sehen Sie denn dann das größte Potenzial für weitere Kollektoren oder gar für Solarfarmen?
Also ich habe ja geholfen, diese Technologie im Land mit einzuführen. Und einen Traum hatte ich immer. Ich dachte, wir überbauen einfach die Autobahnen. Natürlich wie die ganzen Dächer, und das ist natürlich eine ganz langfristige Vision, aber stellen Sie sich einfach vor, die Flächen, die wir heute allein für die Autobahnen verbaut haben, wenn wir die nur mit PV bedecken würden, so zweite Etage, dann hätten Sie genug Strom.
Mit Photovoltaik?
Mit Photovoltaik,
aber ganz genau. Müssen Sie ja sozusagen die ganzen Autobahnen eintunneln.
Die kriegen quasi eine zweite Plattform, ja, genau.
Die kriegen ein Dach.
Ja, genau. Oder denken Sie an die Agri-Photovoltaik, wo wir heute versuchen, die hohen Einstrahlungen auf die Felder zu vermeiden. Auch dort tun, anstatt dass überall Plastikfolien sind, nehmen wir PV-Module. Also da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Fassaden und die Dächer. Also ich fange gleich an zu schwärmen. Also ich höre lieber auf.
Nee, machen Sie ruhig.
Das ist tatsächlich so, Sie müssen, wenn Sie entlang den Autobahn allein Lärmschutzwände bauen würden, auf die, so ist es in der Schweiz zum Beispiel, auf die oben alle Photovoltaikanlagen gesetzt werden, hätte man auch einen Doppelnutzen. Also das ist das, was man an Zielen erzielen muss, Doppelnutzen, gucken, wo man diese ganzen PV-Module entsprechend hin hat. Selbst auf denkmalgeschützte Gebäude denkt man heute daran, PV zu machen, einfach einzudecken. Und ich glaube, vielleicht stört es am Anfang, aber langfristig liefert es einfach Strom und den brauchen wir überall.
Sind denn Ihrer Meinung nach, apropos Autobahn, die Brennstoffzellen auf Wasserstoffbasis für die Mobilität vernachlässigt worden, weil die Industrie zu sehr auf Batterien für Elektromotoren setzt?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil wenn Sie bedenken, wer heute dafür sorgt, dass Sie an der Tankstelle Benzin bekommen, dann ist das eine Mineralölgesellschaft. Wenn Sie sich jetzt überlegen, dass wir rein batterieelektrisch fahren, wer ist denn langfristig für die Infrastruktur, für die Ladeinfrastruktur zuständig? Im Moment gibt es niemanden. Die Stromerzeuger wollen Strom erzeugen, die Automobiler wollen ihre Autos verkaufen. Und wer ist zwischendrin? Also wir bauen im Moment Infrastruktur, die Bürger, aber niemand ist da, der das pflegen will. Also ich glaube, das ist ein Irrweg, vor allem wenn wir an Schwerlast denken. Also ein LKW, der alle 100 Kilometer für 20 Minuten laden muss, und das bedeutet schon, dass er schnell lädt, dann brauchen wir riesige Ladefarmen mit sehr, sehr hohen Ladepunkten, also Megacharger. Das bedeutet ein ganz anderes elektrisches Netz, was wir gar nicht haben. Und dafür ist natürlich auch niemand verantwortlich, weil niemand will natürlich das haben. Es ist teuer. Und beim Wasserstoff, da fahren Sie an die Tankstelle, so wie Sie es gewohnt sind. Sie betanken 10 Minuten, kaufen sich einen Kaffee und fahren weiter. Also ich glaube, gerade für die ganzen Nutzenfahrzeuge wird es Wasserstoff werden. Für PKWs in der Übergangszeit. Ja, das können wir auch noch mit Ladepunkten machen.
Ich gebe zu, dass ich nicht allzu viel Chemieunterricht mitbekommen habe, aber an das Knallgasexperiment kann ich mich gut erinnern, denn damit kann Wasserstoff nachgewiesen werden, ziemlich laut. Was sagt das aus über die Gefährlichkeit der Technologie?
Das sagt aus, dass der Lehrer damals in ihrer Schule einen großen Spaß hatte, ihnen ein bleibendes Erlebnis zu geben, weil bei uns ist der Wasserstoff in der Elektrolyse sofort getrennt. Also es gibt überhaupt kein Knallgas. Das heißt, wir trennen feinsäuberlich beide Seiten und dann kommt es gar nicht vor.
Birgit Scheppert war das in Deutschlandfunk Kultur, Professorin für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Ich danke sehr fürs Gespräch.
Gerne.